Herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinter Fragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität Leben? Ja, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Folge. Heute möchte ich ganz gerne sagen, dass sie tatsächlich euch sensibilisieren kann für eine Schattenwelt, die aus meiner Sicht eher gar nicht mehr Schattenwelt ist, sondern tatsächlich unter uns im Alltag angekommen ist. Aber mit Schattenwelt ist ja gemeint, dass es für viele vielleicht gar nicht so bewusst ist, auch wenn immer wieder regelmäßig in den Medien davon berichtet wird. Und ich jetzt natürlich fachlich zu dem Thema auch einen Bezug habe, weil ich als psychologischer Psychotherapeut, aber auch als ein aktives Mitglied im Vorstand bezüglich einer Kinderschutzgruppe aktiv bin und auch als ich in meiner Tätigkeit im Helios Klinikum mich auch für den Kinderschutz stark gemacht habe und dafür eingesetzt habe, ist quasi meine, wie sagt man ja, mein Weg in Richtung Traumatherapie und auch Begleitung von traumatisierten und belasteten Betroffenen für mich geebnet habe. Das heißt also, ich kenne die verschiedenen Aspekte von sowohl Opfer- als auch Täterschaft in der fachlichen Begleitung und möchte hier halt für dieses Thema auch nochmal sensibilisieren, ohne es zu stigmatisieren. Ich finde es wichtig, dass wir es entstigmatisieren. Und einer der Gründe, warum die Folge jetzt hier veröffentlicht wird und auch jetzt nicht, ich möchte auch direkt die Grenzen aufzeigen. Ich werde nicht das ganze, den ganzen Ausmaß von sexueller Gewalt jetzt hier thematisieren. Das würde den Rahmen sprengen, aber es wird sicherlich auch immer wieder auch Folgen von mir geben, die die verschiedenen Facetten entsprechend beleuchten. Heute ist der Schwerpunkt auf die sexuelle Gewalt im Netz, vor allen Dingen auch gegen Kinder. Gerade das Kinder ist eine Zielgruppe, die wir schützen müssen, zum einen vor sich selbst, bis sie denn entsprechend dann selber in der Volljährigkeit für sich sorgen können sollten. Bewusst so formuliert, weil auch das nicht immer der Fall ist. Aber wir legen jetzt mal den Schwerpunkt genau auf dieses Feld. Ja, es gab am 11. September eine Sendung auf RTL. Ich werde die in den Shownotes verlinken, der Feind im Chat. Vielleicht hat der ein oder andere diese Sendung gesehen. Die ist schon sehr erschreckend, wenn man da dann feststellt, dass plötzlich Kinder, also das müsst ihr euch so vorstellen, dass in dieser Sendung Schauspielerinnen, die über 18 waren, also volljährig sind, sich auf Snapchat, ja, ihr müsst wissen, Snapchat ist eine kostenlose Messenger-App für das Handy, wo man kurzlebige Fotos, Videos und Nachrichten versenden und teilen kann. Und die versendeten Inhalte sind nur für wenige Sekunden oder bis zu 24 Stunden sichtbar und verschwinden dann automatisch. Aber die App bietet auch zahlreiche Filter, Effekte, Texte und Emojis zur Bildbearbeitung, aber auch für Funktionen wie Spotlight für kurze Videos oder einen Standortdienst, SnapMap und Memories zum Speichern eigener Inhalte an. Diese Infos sind im Internet, die habe ich dort jetzt abgelesen. Ich selber bin kein Snapchat-Nutzer, kann aber auf jeden Fall auch sagen, dass man darüber halt auch in die Kommunikation gehen kann. Und das ist halt die Zielgruppe, vor allen Dingen ja gerade bei Kindern und Jugendlichen, das müsste man sich auch mal wieder klar machen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, hier ja, ist jetzt das die Zielgruppe, also gerade jetzt in dieser RTL-Dokumentation wurde halt bei Snapchat durch Schauspielerinnen suggeriert, dass es 12-Jährige sein sollen und die wurden dann innerhalb von Minuten durch sexuelle Kontaktversuche durch Erwachsenen dann aufgesucht. Und dieses Cyber-Grooming, ja, so nennt man das. Für die, die übrigens nicht wissen, was Cyber-Grooming ist, das ist eine gezielte, man kann sagen, oft schleichende Kontaktaufnahme durch Erwachsene, die dann zu Minderjährigen Kontakt aufnehmen wollen und tun über das Internet mit dem Ziel tatsächlich des sexuellen Missbrauchs. Und das wird halt sehr explizit in dieser RTL-Sendung dann auch deutlich gemacht. Und es ist wirklich sehr erschreckend, wenn man dann sich denkt so, oh Gott, krass. Und das ist ja fast schon unvorstellbar, ne? Aber tatsächlich leider nicht. Ne? Man kann sagen, jeder vierte Jugendliche hat das schon erlebt. Und das ist natürlich schon übel, ne? Wenn man sich das so mal so deutlich macht. Und das ist also kein Randphänomen, das ist tatsächlich schon Alltag geworden. Also es ist ein Schock, wenn man so möchte, ne? Dass man wirklich so durch die eigenen Reihen gehen kann. Ja, man muss nochmal sich auch klar machen, was wir dort sehen, ist halt wirklich keine Ausnahme. Ne? Das ist ein Fenster wirklich in die Realität, die viele Eltern unterschätzen und auch dann sich denken, ach, mein Kind doch nicht. Ja, und man, das Kind, die Kinder suchen das ja auch nicht aktiv auf, sondern das ist so, dass die Täter die Kinder aktiv aufsuchen. Das ist tatsächlich das große Dilemma. Das ist auch der Grund, warum wir uns diese Sache auch tatsächlich nochmal anders anschauen sollten, weil man geht wirklich davon aus, also viele Eltern gehen davon aus, nein, mein Kind doch nicht, das wird doch sowas nicht machen, aber man darf sich nicht vergessen, Moment, das ist ja nicht so, dass die Kinder, selbst das aufsuchen, sondern die Täter suchen ja die Kinder auf. Ich möchte hier hinweisen auch auf eine Literatur, und zwar Es geschieht am helllichten Tag. Vielleicht kennt ihr das, das ist nicht zu verwechseln mit dem Film Es geschah an einem helllichten Tag. Na, das ist eine Verfilmung, auch eine Buchverfilmung mit Heinz Rühmann und Gerd Fröbe, wurde auch nochmal neu verfilmt. Aber ich meine hier wirklich Das geschieht am helllichten Tag von Manfred Karrmann, der auch Reporter ist und auch Preisträger von mehreren Preisen, weil er sich im Kinder- und auch im Tierschutzbereich und auch in ganz anderen Bereichen schon sehr stark gemacht hat und Missverhältnisse aufgedeckt hat und Missstände. Und in diesem Buch beschreibt er, wie er das erlebt hat, als er sich 2 Jahre lang in Absprache mit der Polizei dann in die pädophilen Szene eingeschleust hat und vor allen Dingen auch damit Infos geben wollte, wie die ticken und denken und wie man sich dann davor schützen kann. Und das ist tatsächlich auch hier jetzt nochmal wichtig, dass wir uns klar machen, es ist wirklich kein Einzelfall, ne, weil die meisten Eltern dann denken, nein, das ist mein Kind auf gar keinen Fall. Ne? Wenn man sich auch denkt, wann beginnt sexuelle Aufklärung? Ja? Also das ist tatsächlich etwas, das kann schon, bei vielen, ich habe jetzt keine genaue Zahl, beginnt das schon im Grundschulalter, ne? Dass man sich dann damit auch auseinandersetzt. Das merkt man dann nicht nur an der Sprache, dass die dann in dem Alter vielleicht auch zwischendurch mal so zutage kommt, wenn die Eltern das denn mitkriegen. Und aber es kann tatsächlich, es ist tatsächlich auch so, dass auch ganz andere, explizitere Sachen, sei es durch Neugierde oder wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann auch im Vordergrund stehen. Ne? So muss man sich das vorstellen. Also hier aber wichtig, es geht darum natürlich, dass man sich klar macht, okay, wie kann man denn überhaupt sich dieser Sache annähern? Erstmal sich klar machen, was ist Cyber-Grooming? Ne? Wie ich schon sagte, es geht um die Kontaktaufnahme. Dass das eine relativ positive Plattform für Kinder, Snapchat, Instagram, was auch immer, Online-Games, Discord, TikTok, private Videochats, was auch immer, dass man halt eine Plattform hat, wo Menschen miteinander in Austausch gehen können und die dann da in Kontakt gehen. Das passiert tatsächlich ganz, ganz niederschwellig. Na, die Täterstrategien sind, dass man über Komplimente arbeitet, so eine Vertraulichkeit, so ich höre dir zu, ne, und so weiter. Und dann auch Geschenke macht, dass man damit auch Nähe aufbaut. Es sind meistens auch bestimmte Kinder, die für sowas auch empfänglich sind, ne, wo vielleicht auch ein bisschen dann der Abstand ist zu den Eltern oder der Kontakt ein bisschen erschwerter. Aber das ist nicht immer der Fall. Möchte ich hier nicht zu schwarz-weiß darstellen, ne, dass man sich auch nochmal klar macht, nee, so ist es nicht. Ne, aber es gibt auch dann so, gerade wenn es um vielleicht auch Wertschätzung geht, ne, in einem Alter, in einem bestimmten Alter der Entwicklungsaufgabe, ist das so, dass Kinder natürlich, wenn es um Wertschätzung geht, das natürlich auch begrüßen. Man sagt, du bist so reif, du bist schon so weit, ne, und so weiter. Und ich verstehe dich besser als deine Eltern. Ne. Das ist in einem Pubertätsalter eh ein Thema, dass die Kinder sich natürlich ein Stück weit distanzieren auch von den Eltern, weil sie sich davon auch abgrenzen. Ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess, dass sie da sich nochmal anders auch mit sich selbst auseinandersetzen. Und man sich jetzt vorstellt, okay, da ist natürlich ist ganz, ganz, wie sagt man, hilfreich, sich vielleicht dort diesen Kindern, zumindest einer bestimmten Zielgruppe von Kindern, dann anzunähern, um diese Situation für sich auszunutzen. Und dann gibt es Übergänge dann zu sexualisierten Themen, ne, dass man so leicht die einschleichen lässt, so hast du schon mal einen Freund gehabt und so weiter, ne, und hast denn schon Brüste oder wie auch immer, sag das jetzt nur plakativ, dann wird Druck erzeugt, ne, auch Schuld und Erpressung, das wird in dieser Sendung auf RTL, die vom 11. September von Jahr 2025, wie gesagt, in Shownotes werdet ihr das finden, wird das an der Stelle ganz gut gezeigt, also gut im Sinne von einleuchtend, wie schnell und wie einfach und leicht man plötzlich dann die Ebenen in eine Ecke holt, wo man sagt, das ist einfach krass, der Übergang, also unvorstellbar für den Laien oder mit anderen Worten den, der damit nichts zu tun hat, aber für die Person, die natürlich gezielt das erreichen wollen, natürlich eher gefühlt Alltag, ja. Und wenn du mich wirklich magst, schickst du mir ein Foto. Ich habe dir ja auch eins geschickt. So kann man auch zum Beispiel sagen, so geht das dann, ne? Dass man dann an der Stelle ein bisschen Druck aufbaut und entsprechend in die Richtung geht. Na, wenn wir aber über Cybergrooming sprechen, sprechen wir nochmal, ganz wichtig, nicht über Einzelfälle. Allein in 2024, müssen wir uns mal klar machen, wurden in Deutschland 3.457 Fälle registriert. Das habe ich mal recherchiert. In denen Täter über das Internet versucht haben, Kinder zu sexuellen Handlungen zu bewegen, ohne physischen Kontakt. Das heißt, die haben sich nicht in live, also vor Ort, gesehen. Das geht online. Und das ist nur das Hellfeld. Die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches höher. Also nur, dass ihr da auch so eine Orientierung habt, wenn man sich nochmal klar macht, also 24% aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland haben Cybergrooming bereits erlebt. Das ist eine Info, die ich habe von den Medienanstalten NRW von 2025. Und 16% der Kinder sind unter 14 Jahren gewesen. Und man sich vorstellt, so mal so eine realistischere Zahl umgerechnet, täglich werden dann in Deutschland 54 Kinder oder Jugendliche Opfer vom sexuellen Missbrauch. Das ist vom BKA von 2024. Und insgesamt rund 15.500 angezeigte Missbrauchsfälle pro Jahr. Und das sind auch nur die bekannten. Es gibt viele, glaubt mir, ich bin Traumatherapeut, es gibt viele Fälle, die das nicht gemacht haben. Also ich würde sagen, ich habe jetzt keine Statistik, keine aktive, aber von den Fällen, die bei mir in der Praxis sind, sind es wirklich von 10 Personen einer, der da überhaupt eine Anzeige gemacht hat. Also es ist tatsächlich nicht die Selbstverständlichkeit. Da hat man so ein Größenverhältnis, wobei das nicht zu schwarz-weiß zu sehen ist, also nicht 1:1 zu ertragen ist. So, stell dir vor, jeden Tag eine ganze Schulklasse voller Kinder. Und das sind nur die, die sich trauen, darüber zu sprechen. Oder deren Eltern es überhaupt merken. So muss man sich das mal vorstellen im Verhältnis. Also eine ganze Schulklasse. Wenn man das mal im Verhältnis setzt. Wenn wir jetzt mal reingehen in Richtung psychologische Wirkung auf die betroffenen Kinder. Die kurzfristige Reaktion, wenn die Kinder so eine, sag mal, sexuelle Übergriffe über Chats oder dergleichen erfahren, sind Scham, Ekel, glaube ich, nachvollziehbar, wenn man dann so irgendwelche sexistischen Sachen hört, die man vielleicht gar nicht wissen will. Aber auch Angst, nämlich Angst, entdeckt zu werden, weil man schon drinne steckt, weil man schon plötzlich in diesem Dialog drin ist. Vielleicht auch Schuldgefühle. Ich habe ja mitgemacht. Ja, ich habe es ja mitgemacht. Also dass ich plötzlich sowas erfahre oder die Person mir sowas sagt. Und dann auch vielleicht die Frage, ob ich mich dann vielleicht auch zurückziehe, Schlafprobleme habe, vielleicht auch reizbarer bin. Das sind so mögliche kurzfristige Reaktionen auf solche Ereignisse. Es können aber langfristige Folgen kommen, dass es zu Bindungsproblemen kommt, auch eine sexualisierte Angst, dass man damit keine Berührung haben möchte. Das kann auch sein, dass ich dissoziiere, das heißt, ich spalte mich ab. Ich kann mich dann da nicht mehr dran erinnern oder ich merke, dass ich plötzlich neben mir stehe wie so eine Hülle und keinen Bezug mehr zu mir habe. Es kann auch zur Selbstverletzung kommen, dass ich mich so sehr so wütend auf mir selber bin, dass ich mich da bestrafen will oder mich dann vielleicht über das Verletzen dann mich selber spüren möchte wieder. Vielleicht führe ich aber auch kommt es zu einer Essstörung, dass ich mich nicht mehr so mag, dass ich dann mich verändern möchte, dass ich bloß keinen Kontakt mehr bekomme zu diesem Körper, der da gerade zum Sexobjekt oder zu einem Objekt der Begierde geworden ist. Es kann auch zu Identitätskrisen führen. Es kann auch sein, dass ich dann einen Vertrauensverlust erfahre, also dass ich dann merke, ich vertraue niemandem mehr. Na, selbst wenn jemand nett ist oder so, der meint es ja vielleicht dann doch auch so, genauso. Und das kennt ihr vielleicht so auch über so Gender-Themen, ne? Dass dann Frauen sagen, die Männer wollen dann eh nur das eine, ja, oder dass dann die Männer die Frauen als das Objekt der Begierde dann ansehen, ne? Was ja tatsächlich auch sicherlich, ohne jetzt, dass ich ein neues Feld aufmache, sowieso auch ein Problembereich im sozialen Umfeld ist, ne? Dass halt die Frauen oft sexualisiert werden. Wir sind in der Darstellung und dass das dann an der Stelle auch dazu führt, dass man denkt, ja gut, Frauen sind ja halt dann vielleicht auch ein Objekt der sexuellen Begierde für Männer. das Kind, also ich will es nicht zu, versteht mich nicht falsch, ich will keine zu starken Stereotypen hier aufbauen. Ich möchte nur ein paar Brücken bauen hin zu Dynamiken, dass ihr da ein Gefühl für kriegt. Ne? Dann wichtig, das Kind weiß oft nicht, dass es Opfer ist. Es glaubt tatsächlich, es ist Mitschuld. Ja, also ich habe das ja mit auch hervorgerufen. Ich hätte ja gar nicht hier mit sprechen sollen oder ich hätte das ja gar nicht, ich hätte ja gar nicht sagen sollen, ja, habe ich noch nicht. Also irgendwie so, ne? Dass man dann sich für das, was man geantwortet hat, vielleicht dann auch schuldig fühlt. Und weil es ja irgendwie geschrieben oder auch vielleicht sogar ein Bild geschickt habe, also sobald ich als Kind irgendwas eröffnet habe, Details von mir, sei es verbale Details oder Fotos oder Videos oder was auch immer, dann ist das so, dass ich ja auch in so einer Art, wie sagt man, Abhängigkeit bin, ne? Dass man denkt, hoffentlich wird das bloß nicht jemandem gezeigt oder kriegt das niemand mit oder so. Ne? Das ist dann für die Kinder gar nicht klar, dass das dann, dass sie Opfer sind und dass man da unter Erpressung oder Druck das gemacht hat. So, jetzt gehen wir mal in einen Bereich, ich glaube, der ist hier wichtig für uns. Und zwar nochmal, was schützt Kinder? Eltern und Bezugspersonen. Das sind die Hauptpersonen, die jetzt hier gerade im Bereich Kinder, die sind, die, wenn sie zuhören, sich angesprochen fühlen sollten. Es geht vor allen Dingen um vertrauensvolle Gespräche, nicht um Kontrolle. Zeig mir alles. Wenn das Kind schon in so einem Schuldgefühl ist oder sagt, Mensch, hier bin ich schon zu weit gegangen oder ich schäme mich dafür, dann würde ja ein durch zu starke Kontrolle es dazu führen, dass man es ja am besten gar nicht erst sichtbar macht. Dann wird man es ja noch weiter von sich weghalten. Deswegen im Grunde genommen eher vertrauensvoll. Dialoge, ne? Dass man sagt, du kannst mich gerne ansprechen, stehe dir zur Verfügung, ne? Komm ruhig auf mich zu, wenn was ist. Ne? Und dass man auch digitale Kompetenzen, das nennt man das, auch gemeinsam entwickelt. So, lass uns doch zusammen mal schauen. Guck mal, was interessiert dich gerade? Ah, okay, das ist der und der Messenger oder die und die Plattform. Erzähl doch mal, was findest du da interessant? Und dann früh über gesunde Grenzen sprechen. Also auch zu sagen, was meinst du denn? Was würdest du sagen, ist nicht so gut? Also wo würdest du dich vielleicht auch sagen, stopp. Also das möchte ich nicht. Ne? Dann auch Grenzen auch bezogen auf den Körper. Oder, also gerade habe ich gemeint die Privatsphäre, aber jetzt auch dann den Körper. Ne? Wo würdest du sagen, wo ist hier eine Grenze? Das wird auch in Schulen zwischendurch auch angeboten, gerade in Grundschulen. Ne? Das ist mein Körper, lernen Nein zu sagen. Ne? Und auch die Polizei versucht auch entsprechend mit Absprache mit den Schulen auch aufzuklären, auch die Eltern, was ist, wie viel Internet ist auch in der Stelle in Ordnung, wo wird es zu viel und so weiter. Ne? Dann klare Botschaft quasi von den Elternbezugspersonen an das Kind, du darfst immer mit allem zu mir kommen. Dann, wenn wir weitergehen in Richtung Schule, Fachkräfte, was kann da passieren? Wie ich gerade schon sagte, man kann Schulungen machen. Man kann da über die Täterstrategien sprechen, man kann an der Stelle Mut machen, man kann Aufklärung altersgerecht auch vollziehen, dass man dann an der Stelle ein Stück weit auch eine Orientierung gibt, dass man wegkommt von Schambesetzung, dass ein Stück weit wie, dass das wie Essen und Trinken ist, Sexualität, dass auch Selbstbefriedigung oder dass man irgendwas möchte oder nicht möchte, dass das voll in Ordnung ist, solche Sachen. Dann Kooperation mit Fachstellen auch, dass man dann vielleicht mal guckt, so gibt es Kinderschutzzentren, gibt es Fachstellen lokal, regional, die auch aufklären, die Fortbildung anbieten, die Weiterbildung anbieten, dass man da sich an der Stelle auch weiter schult. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und dann die Kinder natürlich auch selber stärken. Medienkompetenzen sagt man dazu, dass man da an der Stelle guckt, hey, was ist okay, was nicht? Wo ist eine Grenze? Wo willst du sagen, hier stopp? Und auch im Bezug auf Selbstwertgefühl, darf ich Nein sagen? Darf ich auch Grenzen spüren lernen? Ja, dass ich also auch wirklich merke, so hier ist eine Grenze, merke ich das? Wo merke ich das in meinem Körper? Wo merke ich das in meinen Emotionen, meinen Gefühlen? Und wie kann ich das dann auch ausdrücken und vermitteln, dass das auch verstanden wird und auch akzeptiert wird? Und wenn nicht, was kann ich dann tun? Wie kann ich das an der Stelle dann stoppen? Und wissen, dass auch die Kinder keine Schuld tragen, dass man sagen kann, nein, ihr müsst da geschützt werden, auf gar keinen Fall. Ne? Bitte, 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 macht das nicht. Ne? Dann möchte ich noch kurz einen Verweis geben auf eine Sendung, die ich damals auch gesehen habe. Ich fand die an sich vom Grundprinzip her auch ganz wichtig. Die war auf RTL 2 2010 rum, Tatort Internet. Vielleicht kennt der ein oder andere die auch. Die haben damals auch Informationsmaterial sogar verschickt an Fachleute, wenn man das wissen wollte. Das war ein Format, wo auch, wie jetzt auch in dieser Sendung, die ich am Anfang erwähnte, werde ich auch in den Shownotes verlinken. Das ist so ein ähnliches Format. Schauspielerinnen haben sich da als Kinder ausgegeben, die volljährig waren und haben da tatsächlich auch die Täter Täter eingeladen. Also sie haben sich so mit denen verabredet, dass sie die wie so in so eine Falle gelockt haben, dass die Täter dann auch kommen, sich also treffen und dann halt, das wurde alles gefilmt und dann öffentlich bloßstellen. Es wurde aber, also dass man dann plötzlich war das Fernsehen da und dann hat man die Täter auch konfrontiert, warum machen sie das, was soll das denn? Man hat dann das im Fernsehen immer entfremdet, dass man die nicht sieht, ne? Aber es war wichtig, dass man mit realen Situationen auch tatsächlich da umgeht. Ne? Es wurden, glaube ich, auch Täter identifiziert, auch in den Medien später. Und das hat natürlich auch entsprechende Konsequenzen gehabt. Na, da muss man dann schauen, wenn es natürlich Täter sind mit entsprechender Geschichte, wo man sagt, das ist auch eine Täterproblem-Thematik, dann ist natürlich sowas die Frage, darf man das in der Öffentlichkeit so reißerisch machen? Das war schon reißerischer, kann man sagen, auch wenn es nicht eigentlich gewollt war, so würde ich vermuten, aber man wollte sensibilisieren der Gesellschaft, ne, schaut hin nach dem Motto. Da gab es sicherlich auch Fälle, wo vielleicht das nicht automatisch sofort in so eine extreme Dimension gehen muss, dass es wie so eine Art Hetzjagd wird, ne? So ein Pranger-Effekt. Ne? Und das ist dann so die fragwürdige Umgang mit Täterbildern. Da muss man dann auch schauen. Das führt nämlich, wisst ihr, das würde ich damit sagen, zu Stigmatisierungen und auch tatsächlich zu so Stereotypen. Also, dass man zu schnell in der Vorverurteilung werden könnte. Und aus diesem Grund sollte man mit so einem Thema auch sensibler umgehen. Da möchte ich aber nicht das verwässern. Ne? Ich bin schon der Meinung, wenn es ganz klare Täterverhaltensweisen gibt, wie in den Sendungen gezeigt, dann sollte das auch entsprechend verfolgt und auch entsprechend behandelt bzw. verurteilt werden. Ne? Beide Formate haben gezeigt, ne, wie real das Problem ist. Das ist wichtig. Also wie nah es im Alltag ist. Wie letztendlich nicht irgendwo in einer anderen Welt, sondern es ist nebenan, das ist mitten im Leben. Das kann auch hier irgendwo um die Ecke sein. Ne? Was wir auch sicherlich durch das Thema der sexuellen Übergriffe in der Kirche in den letzten 10, 15 Jahren ja auch mitbekommen haben. Das ist ein Bild, dass es sich da auch nochmal verändert hat und auch generell in der Medienwelt. Ne? Wenn wir immer wieder mehr hören, wo auch Produzenten oder Schauspieler übergriffig waren, ne, und entsprechend dann die Opfer auch eine Stimme bekommen haben. Na, aber eine wirkliche Prävention, gerade für Opfer, entsteht nicht durch Fernsehbilder. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Ne? Also es ist nicht so, dass wir dann irgendwie was gucken und dann sind wir plötzlich voll, ja, okay, wir haben es gelöst. Sondern es geht durch Beziehung, dass man mit der Zielgruppe, die hier das Opferfeld darstellt, jetzt in der heutigen Folge die Kinder, ne, aber können auch junge Erwachsene oder Erwachsene sein, ne, es geht hier um die Beziehung, um die Bindung und das Bewusstsein dafür, ne, dass man da an der Stelle eine andere Sensibilität bekommt. Ne, ich würde euch ganz gern gegen Ende nochmal ein Stück weit einladen zur Selbstreflexion. Ich habe hier so ein paar Sachen nochmal notiert, die lese ich euch mal vor. Wenn zum Beispiel, wenn dein Kind betroffen werde, ne, betroffen wäre, wie würdest du das merken? Was glaubst du? Was ist so deine Vermutung? Und wenn du es merken würdest, was würdest du dann sagen? Vielleicht ist genau jetzt der richtige Moment, dein Kind auch zu fragen. Und zwar, wie fühlst du dich eigentlich im Internet? Ist da schon mal was Komisches passiert? Und dann, klar, ist das die Einladung zum Dialog. Was meinst du damit? Und dann, wichtig, vielleicht nochmal sich klarzumachen, nicht wegschauen. Nicht bagatellisieren. Also so, ach, ist doch nicht schlimm und dachte, das ist so eine Kleinigkeit oder ach, ne, nimm das nicht so ernst. Aber auch nicht beschämen, sondern begleiten, zu sagen, ich bin bei dir, ich höre dir zu, ja, und ich bin für dich da. Ihr werdet in den Shownotes auch Hilfsangebote finden, schaut euch das gerne an, ne? Und ansonsten konnte ich euch ein bisschen für das Thema sensibilisieren und auch ermutigen, sich vielleicht dafür auch mehr zu interessieren, wenn ihr es nicht eh schon macht. Und wer da auch Interesse hat, kann sich gerne so eine Sendung auch, wenn er sagt, ich traue mir das zu, auch gerne mal ansehen, weil sie auch wirklich sehr informativ an der Stelle ist. Ne? Also da ein Stück weit das deutlich macht, wie das wirklich zu sehen ist. Ne? Dass es da eine entsprechende, ich sag mal, Schärfe, nicht zu reißerisch, aber schon so, wie es wirklich auch sein kann, dann abbildet. Ne? Mit diesen Worten lasse ich euch dann wieder mit euch und wenn ihr möchtet, dann hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder.